Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ferdus Vorudastan, viele Jahre Journalistin, unter anderem als Chefin der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung, ehemalige Sprecherin von Bundespräsident Gauck und heute die Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung mit Sitz in Köln und von dort auch zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Ich habe erstmal die Zahl des Tages. 112.323. Erstmals über 100.000 neue Corona-Fälle an einem Tag in Deutschland. Also die Einschläge kommen näher. Deswegen wundern Sie sich jetzt bitte nicht, wenn es heute vielleicht ein bisschen anders klingt. Denn ich moderiere heute nicht aus dem Funkhaus, nicht aus dem Sendestudio. Ich moderiere von zu Hause, aus meiner Küche, Live-Radio aus dem Homeoffice sozusagen. Wir wollten das gerne mal probieren, damit ich nenne es auch immer eigentlich gerne kritische Infrastruktur im doppelten Sinne, damit die kritische Infrastruktur Deutschlandfunk Kultur auch aus der Quarantäne funktioniert. Frau Vorudastan, das heißt im Zweifel aber, wenn die Leitung zusammenbricht, dann müssen Sie einfach moderieren, okay?
Das werde ich gerne tun und werde versuchen, dort anzuknüpfen, wo ich vor einer Reihe von Jahren, ich glaube mittlerweile vor 12 oder 13 Jahren aufgehört habe. Damals habe ich nämlich auf der anderen Seite des Tisches gesessen und selber moderiert, so wie Sie. So gekonnt würde ich das natürlich nicht hinbekommen. Aber ich würde mir alle Mühe geben, die Hörer nicht zu langweilen und die Hörerinnen.
Ja, also Sie könnten es auf jeden Fall, wollen wir mal hoffen, dass das nicht eintreten muss, damit Sie das tun, was Sie hier tun sollen, nämlich vor allem Gedanken liefern, Antworten geben auf die Fragen, die ich stelle. Ja, für alle, die sich das jetzt anhören wollen, seien Sie herzlich willkommen, wenn Sie sich das anschauen wollen. Ich habe gerade mal auf meinem Account bei Instagram, also Corbinian Frenzel, ein Live-Video gestartet. Wenn Sie mögen, schauen Sie bei mir zu Hause mal vorbei. Ich habe jetzt nicht extra aufgeräumt, aber ich glaube, es müsste auch so klappen. Schönen guten Tag in jedem Fall und herzlich willkommen zu einer Stunde Radio oder auch 30 Minuten Podcast. Unser erstes Thema gleich. Bundeskanzler Scholz und Nord Stream 2. Gibt es da möglicherweise einen Kurswechsel? Es gibt eine neue Tonlage oder vielleicht ist es sogar ein Kurswechsel. Bundeskanzler Scholz war gestern beim NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wurde einmal mehr auf Nord Stream 2 angesprochen, jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Russland-Konfliktes, also die umstrittene direkte Pipeline zwischen Russland und Deutschland, die ja aus Sicht des Bundeskanzlers bis dato immer eher als privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet und betrachtet wurde, also bitte natürlich dann auch kein politisches Druckmittel sein kann und soll. Und er hat das erstens gestern nicht wiederholt, sondern auch noch Folgendes gesagt.
Die Bundesregierung hat, die frühere Bundesregierung, die Kanzlerin, aber in enger Abstimmung auch mit mir und dem damaligen Außenminister, sich mit den Vereinigten Staaten in dieser Frage verständigt, mit der Regierung und dem Präsidenten. Und wir stehen zu allen Aspekten, die dazu gehören. Dazu gehört eben auch, dass klar ist, dass es hohe Kosten haben wird, und dass alles zu diskutieren ist, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine kommt.
Alles zu diskutieren, hohe Kosten, Bundeskanzler Scholz. Das lege ich mal meinem heutigen Gast zur Bewertung vor, der Journalistin und Geschäftsführerin der Civis Medienstiftung, Ferdus Vorudastan. Ist da was in Bewegung in der deutschen Russlandpolitik?
Also ich glaube, die deutsche Russlandpolitik gibt es nicht. Die deutsche Russlandpolitik ist sehr facettenreich und ist selbst innerhalb der Koalition und sogar innerhalb der Koalitionsparteien wird die nicht einheitlich gesehen und ist auch das Verhältnis zu Nord Stream 2 kein einheitliches. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann zu diesem O-Ton von Olaf Scholz ist, dass das eine ganz andere Note hat als bisher. Bisher hat ja, wir haben es vorhin gehört von Ihnen, war ja die Argumentation, diese ganze Sache ist ein privatwirtschaftliches Projekt. Ich übersetze das mal jetzt etwas flapsig, hat mit Politik nichts zu tun. Ich denke, dass natürlich auch Olaf Scholz weiß, in der jetzigen Situation der Aufmarsch der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine, das zunehmende, die zunehmenden Drohgebärden. Annalena Baerbock hat es ja gestern bei ihrem Besuch in Moskau auch gesagt, das kann man nicht anders als Drohung verstehen, da weiterhin so ein bisschen die Schultern zu heben und sagen, ja, können wir irgendwie auch nichts machen, ist halt privatwirtschaftlich. Das ließe sich politisch und kommunikativ überhaupt nicht durchhalten. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine Änderung der Tonlage und das macht das Tor innerhalb der SPD ein Stück weit auf.
Ja, ich finde es ja eigentlich erstaunlich, wie lange eben vor allem SPD-Politiker noch versucht haben, diese Idee aufrechtzuerhalten, dass das keine Politik sei. Jetzt frage ich mich, ich frage Sie, was hat den Bundeskanzler da jetzt an erster Stelle bewegt? War das auch vielleicht die innenpolitische Konstellation seiner Ampel, wo die beiden Partner, FDP und Grüne, haben da ja schon lange eine andere Position, einfach zu viel Druck gemacht haben? Oder ist es jetzt einfach auch international klar? Also kann ein Bundeskanzler nicht mehr durch Europa und die Welt reisen, ohne dass er da ganz klar mitkriegt, ihr müsst euch da bewegen?
Also ich würde sagen beides. Und ich glaube, man kann das auch mit gutem Gewissen zuspitzen und sagen, wenn er in der jetzigen Situation und dann noch das Szenario gedanklich vorweggenommen, es gäbe tatsächlich einen Angriff, dann weiter auf dieser Position zu beharren, es ist privatwirtschaftlich, hat mit Politik nichts zu tun, da hätte er sich unendlich blamiert. Und das, glaube ich, möchte ein alter Politikhase wie Olaf Scholz nicht. Und das kann er auch nicht wollen. Also wie gesagt, ich meine, er hatte da jetzt keine Alternative mehr, als diesen anderen Ton anzuschlagen.
In diesem Ton haben wir es ja wieder gehört. Annalena Baerbock hat diese Begrifflichkeit auch benutzt, der hohe Preis, ja, von dem immer wieder gesprochen wird, sollte Russland wirklich die Ukraine angreifen. Ich bin mir aber nach wie vor nicht ganz sicher, ob klar ist, also ob uns allen, aber auch vor allem Russland klar ist, was da auf diesem Preisschild steht.
Ich bin mir auch nicht sicher und ich habe in den letzten Tagen und auch gestern Abend und heute Morgen vor der Sendung jetzt extra nochmal gestöbert und habe versucht zu eruieren, was die Menschen sagen, die sich Tag ein, Tag aus mit der Frage beschäftigen, also die Russland-Experten. Und habe den Eindruck, dass das Bild da ganz ähnlich ist und dass sich Putin da offenbar nicht in die Karten gucken lässt, so er denn überhaupt Karten hat, auf denen schon klar etwas draufsteht. Das wird ja auch von Fachleuten angezweifelt, dass er selber für sich, für seine Regierung schon eine klare Linie hat, was da passieren soll. Denn wenn es tatsächlich zu einem Angriff käme, das ist ja keinesfalls so, dass das ein Spaziergang für Russland würde, sondern das würde natürlich auch sehr, sehr hohe Opfer Russland abverlangen, menschliche Opfer natürlich, wirtschaftliche Opfer, auch was die Stimmung in der Bevölkerung angeht, möglicherweise oder zumindest in Teilen. Also insofern, glaube ich persönlich, mein Eindruck ist, das ist noch nicht ausgemacht.
Mir ist ja in den letzten Tagen immer mal wieder ein Gedanke gekommen und ein Begriff wieder aufgetaucht aus der früheren Geschichte des Verhältnisses der NATO, damals noch mit der Sowjetunion. Ich habe mich gefragt, ob man nicht wieder eigentlich an dem Punkt ist, wo die NATO einen Doppelbeschluss braucht. Also die NATO will ja jetzt, das ist die Ankündigung von Stoltenberg, antworten auf die russischen Forderungen. Und letztendlich dieses Dialog und Härte, was ja auch in der Rhetorik durchkommt, zu untermauern, indem einfach auch klar ist, es gibt den friedlichen Weg, aber es gibt auch, wenn es von russischer Seite einen nicht friedlichen Weg gibt oder der gewählt wird, dann eben auch eine entsprechende Antwort. Oder ist Ihnen das zu martialisch?
Sie meinen jetzt, dass man das tatsächlich jetzt schon beschließt? Und auch offiziell verkündet. Also ich glaube, dass
um die Ernsthaftigkeit auch der europäischen, der westlichen Position deutlich zu machen.
Also ich bin mir sehr unsicher, ob das konstruktiv wäre in der jetzigen Situation und auch in der jetzigen Stimmungslage oder ob es nicht klüger ist, wirklich an diesem Punkt, wir wollen. Und wenn wir uns noch so, wenn wir noch so unterschiedlich auf die Dinge gucken, wir wollen weiterreden, wir wollen im Gespräch bleiben, wir wollen versuchen auszuloten, dass das unterhalb der, Schwelle des Militärischen, und das würde jetzt auch beinhalten, Beschlüsse, um einfach dieses Szenario nicht zu sehr in die jetzige Wirklichkeit auch schon sozusagen atmosphärisch mit reinzunehmen, dass man das erstmal sozusagen vorzieht und erstmal da bleibt, das erscheint mir im Moment jedenfalls die klügere Strategie. Natürlich kann sich das, die Situation entwickelt sich jede Woche, sie entwickelt sich eigentlich jeden Tag und zum Teil auch von Stunde zu Stunde. Und ich glaube, das auszuschließen, das hielte ich nicht für richtig, auch für taktisch nicht klug. Aber in der jetzigen Situation würde ich sagen, ja, an dem festzuhalten, was die deutsche Außenministerin auch gestern in Moskau gesagt hat, das glaube ich, ist klug.
Ferdows Vorudastan, zu den Themen des Tages hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe gleich mal was aus der Kategorie positiv überraschende Nachrichten, nämlich Reiche, die endlich mehr Steuern zahlen wollen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit Ferdows Vorudastan. Sie ist die Geschäftsführerin der Zives Medienstiftung, eine Stiftung, die Vielfalt und Toleranz in den Medien fördert mit unterschiedlichen Programmen, Stipendien, Preisen. Wir schauen hier gemeinsam auf die Nachrichten dieses Mittwochs und da hätte ich jetzt eine, die jeden Finanzminister glücklich machen sollte. Leute, die sehr laut rufen, bitte lasst uns endlich mehr Steuern zahlen. Hand aufs Herz, Frau Vorudastan, wir beide waren es nicht, die gerufen haben. Ne?
Nee, aber ich kann, Ihre Vermögensverhältnisse kenne ich nicht, aber meine kenne ich einigermaßen. Und da würde ich sagen, ich bin da auch nicht annähernd an der Schwelle dran, wo man sozusagen mehr Steuern zahlen möchte. Also ich könnte auch mehr Steuern zahlen, aber hier geht es ja um 2% des Vermögens ab 5 Millionen im Jahr, habe ich gelesen. Und dann steigert sich das bei 50 Millionen 3%. Bei 1 Milliarde 5% und so weiter. Also da bin ich nicht.
Ja, Sie haben es genau. Sie haben es angesprochen, dass da was dahinter steckt, nämlich eine Idee. Es sind mehr als 100 Millionäre aus 9 verschiedenen Ländern, die nämlich eine Vermögenssteuer fordern, wie Sie sie gerade eben schon skizziert haben, für eben die echt viel haben. Das ist entstanden gemeinsam mit der Organisation Oxfam, die ja erst Anfang der Woche einen Bericht vorgelegt hat, der sehr durch die Nachricht gegangen ist, wie sehr nämlich die Ungleichheit auch in Pandemiezeiten weltweit zugenommen hat. Bevor wir weiter darüber sprechen, erstmal Details zu diesem Bericht von Katrin Hondel.
Inequality kills, Ungleichheit tötet, heißt der Bericht. Demnach haben die 10 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen zwischen März 2020 und November 2021 verdoppelt. Die Zahl der in Armut lebenden Menschen ist im gleichen Zeitraum um mehr als 160 Millionen gewachsen. Die Ungleichheit sei auch eine Frage von Leben und Tod, heißt es in dem Bericht. Schätzungsweise 17 Millionen Menschen seien an Covid-19 gestorben. Von ihnen könnten mehrere Millionen noch am Leben sein, wenn sie eine Impfung bekommen hätten. Der Oxfam-Bericht gibt unter anderem der ungerechten weltweiten Impfstoffverteilung die Schuld und kritisiert grundsätzlich die Profitlogik unserer Wirtschaft und eine strukturelle wirtschaftliche Gewalt. Die internationale Hilfsorganisation fordert deshalb von den Regierungen weltweit, Konzerne und Superreiche stärker zu besteuern und das Geld für die Sicherung sozialer Grunddienste einzusetzen. Im Vorwort des Oxfam-Berichts schreibt die US-amerikanische Dokumentarfilmerin und Millionenerbin Abigail Disney: Allein die Milliardäre haben in den vergangenen 2 Jahren astronomisch viel Geld gemacht. Sie können es sich problemlos leisten, mehr zu zahlen.
Ja, und unter anderem diese Disney-Erbin fordert ja jetzt eben auch in der Initiative eine Vermögensteuer für die Reichsten. Besteuert uns die Reichen, und zwar jetzt, heißt der Aufruf, der offene Brief, der da unterschrieben ist. Frau Vorudastan, was sollte man dagegen haben?
Also auch bei längerem Nachdenken fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Worauf ich gekommen bin, ist, dass es eigentlich ziemlich peinlich ist für die Regierungen der Länder, in denen diese 100 Millionäre leben oder ihr Geld verdienen oder ihr Vermögen gemacht haben, dass es nicht von dort kommt, sondern dass es sozusagen auf den Goodwill von wenn man so will, Betroffenen ankommt, dass so etwas gefordert wird oder dass so etwas auch ein großes Thema ist. Das müsste eigentlich umgekehrt sein. Aber gut, nun ist es nicht so. Und ich denke mal, im Kampf gegen Ungerechtigkeit, gegen Armut, gegen Hunger, gegen sehr viel Elend auf der Welt, gut, dass es wenigstens das gibt. Und man kann nur hoffen, dass es funktioniert.
Es gibt dann natürlich immer den Weg, und das würde jetzt möglicherweise auch ein Finanzminister Christian Lindner, wir haben ihn jetzt noch nicht direkt dazu befragt, aber könnt ihr mir vorstellen, dass er sagt, naja, wenn die gerne abgeben wollen, es gibt so viele Möglichkeiten über Stiftung, über Spenden, das direkt zu tun, muss ja nicht der Staat sein.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein sehr labiler Ansatz. Und da geht es dann noch mehr um das, wo kommt es dann noch mehr auf das Wohlwollen des Einzelnen und der Einzelnen an und auch auf die gerade momentane Stimmungslage. Kann ja sein, dass ich irgendwie dieses Jahr als sehr reicher Mensch dieses Jahr finde, ich kann das erübrigen und gebe da gerne und nächstes Jahr weiß ich nicht, habe ich eine teure Scheidung oder macht mein Unternehmen doch nicht so viel Umsatz oder ereigne ich mir eine andere Sicht auf die Welt an oder sonst irgendwas und dann sperre ich das Geldtäschchen wieder zu. Also das halte ich nicht für, auf keinen Fall für eine Alternative. Ob das klappen wird mit dieser Steuer, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Wir hatten ja letztes Jahr, also wir heißt die Bundesregierung beziehungsweise der damalige noch Finanzminister Olaf Scholz, hat ja maßgeblich die globale Mindeststeuer irgendwie verhandelt und dazu beigetragen, dass ganz viele sich dieser Forderung angeschlossen haben. Ob das in diesem Fall auch gelingt, das kann ich nicht beurteilen, aber ich schätze mal, wenn, dann wird es auch noch ziemlich, ziemlich lange dauern. Aber auf jeden Fall finde ich gut, dass so etwas in Bewegung kommt und sei es nur um die Diskussion um die Ungerechtigkeit auf die Bühne zu heben, denn sie ist meiner Ansicht nach viel zu stark im Hintergrund.
Auf die Bühne gehoben haben Sie gleich drei Gruppen, ich nenne ihn mal die Namen Patriotic Millionaires, also patriotische Millionäre, Millionaires for Humanity und Tax Me Now mit einer gemeinsamen Erklärung. Jetzt übrigens zum Wirtschaftsforum in Davos, das ja eigentlich immer ganz groß stattfindet in diesem Jahr, nur digital, deswegen ein bisschen leiser daherkommt. Aber zumindest diese Forderungen haben wir laut vernommen und ich habe gerne drüber gesprochen an dieser Stelle mit Ferdows Vorudastan hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren die Themen des Tages mit der Publizistin Ferdows Vorudastan, hätten da einen Jahrestag. Heute, vor 50 Jahren, hat die damals ja auch noch recht frische sozialliberale Koalition versucht, die Demokratie in die Betriebe zu tragen, Mitbestimmungsregeln einzuführen, wo es sie noch nicht gab oder da zu stärken, wo es sie schon gab. Das, jetzt wird es weniger sexy, das Betriebsverfassungsgesetz, so hieß das Kind und so heißt das Geburtstagskind. Und es gratuliert der zuständige Minister Hubertus Heil und zwar mit der Ansage, wir müssen das mal wieder updaten, gerade auch in Homeoffice-Zeiten, veränderten Arbeitswelten. Wir sprechen darüber mit Ferdows Vorudastan, aber auch mit Heike Bredol, meine Kollegin, die sich das nämlich genauer angeschaut hat. Gibt es denn da schon konkrete Ideen? Was heißt das, was der Minister da skizziert?
Ja, er hat heute anlässlich dieses 50. Geburtstages gesagt, dass er für die Gewerkschaften einen zeitgemäßen digitalen Zugang in die Betriebe schaffen will, der den analogen Rechten der Gewerkschaften entspricht. Das steht schon im Koalitionsvertrag. Und die genaue Ausgestaltung muss man noch abwarten. Aber es ist ja so, dass es für die Gewerkschaften in der neuen, also nicht mehr ganz so neuen, veränderten Arbeitswelt schwieriger ist, überhaupt wirksame Arbeit machen zu können. Zum Beispiel bei Scheinselbstständigen oder Menschen, die ohne Tarifverträge oder über digitale Plattformen beschäftigt sind. Zum Beispiel soll es möglich sein, dass die Behinderung von Betriebsratsgründungen in Zukunft von der Justiz auf Verdacht von Amts wegen, also auch ohne vorliegende Anzeige als Straftat verfolgt werden kann, eben weil oft in solchen Fällen MitarbeiterInnen aus Angst vor Kündigung keine Anzeige erstattet haben.
Ferdows Vorudastan, das ist ja ein Problem, ein Feld, das wir schon immer wieder mal beschrieben bekommen haben, journalistisch, auch wissenschaftlich zum Teil schon durch die gewerkschaftsnahen Institute. Das ist ja auch wirklich eine Herausforderung, wie man diese alte, klar strukturierte Arbeitswelt und die Fabriklogik, Angestelltenlogik mit der, und da wird es ja auch schon wieder diffus, womit eigentlich, mit der Startup-Welt, gleichzeitig aber auch der Niedriglohnwelt irgendwie zusammenbringt.
Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Präsenzlogik, die, glaube ich, schon vor Corona eine zunehmend große Rolle gespielt hat und jetzt durch Corona natürlich nochmal eine sehr, sehr, sehr viel größere Bedeutung hat. Und was die Präsenz angeht, so ist es ja nicht nur die Erreichbarkeit für die Gewerkschaften oder für Arbeitnehmervertreter von Arbeitnehmern in den Betrieben, sondern es ist auch die Vernetzung untereinander. Und wir wissen ja, man kann sehr vieles über den Bildschirm regeln, aber was man den kleinen Schnack um die Ecke, das gemeinsame Kaffee trinken, das Austauschen von hier mal einen Gedanken und da mal eine Sorge oder einen Ärger und so weiter, das ist sehr viel schwieriger und es betrifft ja übrigens auch nur die Leute, die überhaupt von zu Hause arbeiten können. Und das heißt, dass auch damit natürlich auch das sich verschränken, das sich zusammentun, das sich gegen etwas, was man als Missstand empfindet, was ein Missstand ist, auch gegen angehen und so. Das hat natürlich alles einen im negativen Sinne Sprung nach vorne getan. Und ich bin sicher, dass so wie Hubertus Heil das vorschlägt und so wie Frau Bredow das eben auch nachskizziert hat, dass es Möglichkeiten gibt, dem ein Stück weit entgegenzuwirken, aber eben ein Stück weit. Und sehr schwierig wird es außerdem sein, weil ich glaube, man kann nicht alles durch Gesetze ausgleichen.
Wobei das ja genau eigentlich sozusagen der Wunsch und das Ziel ist, eben auch, wenn man Arbeit organisiert, dass man eben klare Regeln hat. Heike Bredow, ich habe jetzt ja schon rausgehört, okay, es gibt die Absichtserklärung, aber noch keine Details wirklich. Es gibt ja so einige Absichtserklärungen. Die Ampel, Sie haben es ja auch erwähnt, hat sich im Koalitionsvertrag dazu geäußert. Kann man das denn wagen als Einschätzung? Kommt die Ampel da sozialer daher als ihre Vorgängerregierung?
Der DGB-Chef Rainer Hoffmann hat sich dazu heute in der Süddeutschen Zeitung optimistisch geäußert. Für ihn sind die Ansätze für eine sozialere Politik der Ampel klar erkennbar, zum Beispiel bei der Tarifbindung auch. Er erinnert daran, dass das Tariftreuegesetz, das Hubertus Heil schon in der Großen Koalition auf den Weg bringen wollte, am Widerstand der Union gescheitert ist. Genauso wie die Tarifbindung bei neuen digitalen Geschäftsmodellen. Und beides soll jetzt kommen. Und kommen soll auch die Nachwirkung von Tarifverträgen. Denn seit Jahren gründen Unternehmen Tochterfirmen, um aus Tarifverträgen zu fliehen. Das wird dann nicht mehr gehen. Und private Anbieter beim öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel sollen künftig nach Tarif bezahlen müssen, wenn sie einen staatlichen Auftrag erhalten wollen. Also insgesamt sollen öffentliche Aufträge des Bundes künftig nur noch an solche Unternehmen gehen, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Und das würde den Unternehmen, die Tarifverträge eben einhalten, einen Vorteil verschaffen gegenüber solchen, die sich nicht tarifrechtlich binden wollen.
Und das kann man, glaube ich, auch gar nicht anders als begrüßen und sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig finden. Das meinte ich vorhin auch nicht, dass das sozusagen nichts bringt. Im Gegenteil, natürlich, jede Sicherung, die man einziehen kann, um das Unterlaufen von Arbeitnehmerrechten entgegenzuwirken, ist gut, ist wichtig, ist auch für den sozialen Frieden entscheidend. Ich wollte nur sagen, alles kann man natürlich nicht auffangen, auch durch Gesetze nicht und durch Bestimmungen nicht. Aber dass es dass diese Forderung da ist, dass dieses Vorhaben da ist, dass man sich das vorgenommen hat, absolut begrüßenswert und wie gesagt notwendig.
Ferdes Wodestan sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön an Sie bis hierhin. Dankeschön an Heike Bredow für den Input zu diesem Thema am 50. Geburtstag des, jetzt sage ich es nochmal, Betriebsverfassungsgesetzes. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages. Zwei Regierungschefs spielen da noch eine Rolle. Klassenclown und Partylöwe Boris Johnson und gleich erstmal der strebsame Emmanuel Macron. Und der spricht nämlich gerade in Straßburg vom Europäischen Parlament. Emmanuel Macron spricht, der französische Präsident spricht gerade vor dem Europaparlament in Straßburg, erklärt, was er mit der französischen Ratspräsidentschaft vorhat. Turnusgemäß führt Frankreich ja die Geschäfte im ersten Halbjahr 2022. Wir sprechen darüber im Deutschlandfunk Kultur mit meinem heutigen Gast, der Journalistin Ferdows Vorudestan und mit Caroline Born. Meine Kollegin ist nämlich vor Ort in Straßburg, ist gerade mal extra von der Rede zur Seite getreten, um mit uns sprechen zu können. Ich hatte ja eigentlich gedacht, Macron müsste mittlerweile fertig sein, aber offenbar hat er viel zu sagen.
Er hat viel zu sagen, aber er ist schon fertig. Also jetzt haben die Abgeordneten das Wort. Er hat aber tatsächlich das so ein bisschen vorher angekündigte 20-Minuten-Limit gerissen und hat fast eine halbe Stunde gesprochen. Und jetzt kommen quasi die Abgeordneten, das sind ungefähr 30 Stück, die da reden sollen. Also die haben alle nur so 1,5 Minuten Zeit und dann kann er aber auch immer wieder darauf antworten. Also es war so ein bisschen die Idee, dass er da auch mit den Abgeordneten in den Austausch gehen kann heute.
Gibt es denn etwas Zentrales, was jetzt aus diesen 30 Minuten Rede bei Ihnen auf dem Zettel geblieben ist?
Ich würde sagen, er hat so eine Art Grundsatzrede gehalten. Das kann er ja. Er ist ja ein sehr guter Redner und hat da sich auf die drei großen Versprechen Europas bezogen. Einmal Demokratie, Fortschritt und Frieden. Und er hat gesagt, dass diese Versprechen, die seit 7 Jahrzehnten gegolten haben, jetzt brüchig geworden sind, weil man sie so für selbstverständlich nimmt. Und das hat er dann so durchbuchstabiert, was da jeweils getan werden muss. Als die großen Herausforderungen hat er die Umwelt genannt, was da für Klimapolitik getan wird von EU-Seite, dann die Digitalisierung und Migration, wobei Macron hat da von Sicherheit gesprochen. Und was natürlich nicht fehlt, wenn Macron da vors Parlament tritt, ist die Verteidigungspolitik. Das ist ja sein großes Projekt, dass er sagt, die EU sollte da mehr tun, soll besser werden in ihrer Verteidigungsfähigkeit. Ist natürlich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, das Ganze jetzt nochmal anzusprechen, wenn die EU immer ein bisschen außen vor ist in den Gesprächen mit Russland. Aber das würde ich sagen, waren so die Hauptpunkte, von denen er gesprochen hat vor dem Parlament.
Ferdows Vorudastan, die ganz große Macron-Begeisterung, die es ja auch in Deutschland gab, ist vielleicht so ein bisschen abgeflaut. Aber ich glaube, was immer wieder begeistern kann an diesem Macron, ist, dass er anders als deutsche führende Politiker die große Rede, die großen Visionen offenbar nach wie vor drauf hat.
Ja, und die große Begeisterung für Europa. Also seine Kritikerinnen und Kritiker werfen Macron ja vor, dass er in verschiedenen Punkten seine Position gewechselt hat, vor allen Dingen innenpolitischer Art, dass er auch opportunistisch sein kann. Aber ich glaube, was man ihm nicht vorwerfen kann und was ich bisher auch nicht gelesen oder gehört habe, dass man es ihm vorwirft, ist wirklich dieser ganz große und natürlich auch immer sehr stark nach vorne getragene und demonstrierte Wille, an diesem europäischen Projekt festzuhalten und es zu stärken. Und was die Kollegin eben aus Straßburg erzählt hat, erinnert mich auch ein bisschen an die, legendär ist vielleicht ein zu großes Wort, aber die doch immer noch nachhallende Rede, die er 2017 an der Sorbonne, an der Universität gehalten hat. Und wo in Deutschland, die in Deutschland vor allen Dingen deswegen Wellen geschlagen hat, weil es damals keine adäquate Reaktion der Bundesregierung oder der Bundeskanzlerin gegeben hat.
Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Gibt es sozusagen genug Partner, die diese Reformprojekte mittragen? Caroline Born, gab es denn dazu Anhaltspunkte auch in der Rede oder auch Aufforderungen von Macron?
Er hat tatsächlich Deutschland angesprochen, allerdings einmal beim Initiativrecht für das Parlament, dass man da gemeinsam mit Deutschland vorangehen kann, hat er auch auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Dafür kriegt er natürlich im Parlament Applaus. Das war für ihn da eine sichere Bank. Und er hat Deutschland auch nochmal angesprochen beim Normandie-Format, dass man da gemeinsam vorangehen will, um da den Dialog zu stärken. Ansonsten, es wird sich jetzt, denke ich, auch zeigen, in der Debatte mit den Abgeordneten. Es werden auch viele französische Abgeordnete sprechen. Ich denke mal, vielleicht, also im Wahlkampf wird er ja immer wieder angegriffen von ganz rechts, aber auch von links, dass er Europa so in den Wahlkampf reinträgt. Also da ist natürlich die Frage, wie viel ihm das dann zu Hause helfen wird, wenn er da das Thema Europa so stark macht.
Sie haben die Debatte angesprochen, die Sie ja auch weiter verfolgen für Deutschlandfunk Kultur und unsere weiteren Programme. Insofern sage ich an dieser Stelle schon mal Dankeschön, Caroline Born, für Ihre Zeit und die Informationen aus Straßburg zur Rede des französischen Präsidenten zu Beginn der Ratspräsidentschaft. Frau Vorudastan, nochmal einen Blick an Sie gerichtet, eine Frage an Sie gerichtet, auf das, was jetzt aus Ihrer Sicht von der deutschen Politik kommen müsste. Sie haben ja das Schweigen der Kanzlerin damals angesprochen. Haben Sie denn Hoffnung, dass es jetzt anders sein wird?
Oder die zögerliche Reaktion, also auf jeden Fall keine Reaktion, die sozusagen zu dieser Rede gepasst hätte. Ich glaube, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es dieses Mal nicht anders sein wird. Also sowohl Olaf Scholz, der Bundeskanzler, wie auch Annalena Baerbock, also die beiden, die sozusagen hauptverantwortlich mit Europa zu tun haben. Gut, jeder Minister hat mit Europa zu tun, überall spielt Europa rein, aber
ja,
die ist sozusagen ja am stärksten oder am offensichtlichsten irgendwie dieses Thema verkörpern, geben sich ja immer wieder als erklärte und auch leidenschaftliche, also bei Olaf Scholz ist das Leidenschaftliche natürlich nie so ganz sichtbar und spürbar, aber sagen wir mal für seine Verhältnisse doch als leidenschaftliche Europäerinnen und Europäer zu erkennen, und ich glaube auch, dass man sich auch da im Auswärtigen Amt und im Bundeskanzleramt an die Reaktionen damals auf die etwas matte, auf das matte Feedback der Bundesregierung auf Macron gut erinnert und dass man das dieses Mal anders macht. Das ist aber nur meine Vermutung. Wissen tue ich es nicht. Nur ich glaube, Sie wären klug beraten, es anders zu machen. Und man vergibt sich ja auch nichts. Ja. Also wenn das so ist, wie die Kollegin eben erzählt hat, dass da, wo Deutschland konkret angesprochen worden ist, zum Beispiel das Normandie-Format, also die Verhandlungen auch zu der aktuellen Situation Russland-Ukraine das andere war, glaube ich, das Initiativrecht. Das sind ja keine hochumstrittenen, das sind überhaupt keine umstrittenen Sachen zwischen Paris und Deutschland, soweit ich das sehe. Es wäre jetzt was anderes gewesen, als wenn er jetzt einen ganz langen Exkurs zum Thema Atomkraft gemacht hätte. Das wird in der Tat sehr unterschiedlich gesehen. Aber wenn das die Punkte waren, wo er Deutschland besonders im Visier hatte, da würde ich sagen, also da könnten schon ein paar freundliche Worte aus Berlin rüberwachsen.
Ja, und am besten auch nicht so lange warten. Ja, Caroline Born hat es angesprochen, im April erste Runde, im Mai zweite Runde der Präsidentschaftswahlen. Wäre für die europäische Politik sicherlich nicht verkehrt, wenn man auch danach noch weiter mit Emmanuel Macron verhandeln könnte.
Ja, wobei, und wenn man natürlich, wenn man natürlich auch einen Gesprächspartner in Paris hätte, aus Sicht der jetzigen Bundesregierung wie Emmanuel Macron, da kann ja auch durchaus Schlimmeres passieren. Ne? Also wir wissen, die Populisten sind in Frankreich ganz schön stark und ich kann mir vorstellen, oder ist es sicher so, dass Berlin da kein Interesse dran hat, denen irgendwie Aufschub zu verleihen.
Welches Ende bescheren die Tories ihrem Premierminister Boris Johnson möglicherweise? Er muss sich möglicherweise, es ist noch nicht klar, einer Vertrauensabstimmung stellen in seiner eigenen Fraktion. In wenigen Minuten trifft die sich im Unterhaus, nachdem es jetzt mittlerweile wohl über 30 Abgeordnete gibt, wohlgemerkt aus den eigenen Reihen, die den Premierminister ablösen möchten. Ferdows Fodas, da muss man noch groß erklären, warum?
Das glaube ich nicht. Also ein Premierminister, in einer Zeit, wo Menschen ihre Corona-kranken Angehörigen nicht beistehen können, während die im Sterben liegen, Partys zu feiern. Also ich glaube, da fällt einem nicht viel mehr dazu ein, als dass dieser Mann wirklich eine Schande für seine Partei und auch für sein Land ist und dann aus meiner Sicht nicht bleiben kann.
Moment, Frau Verrudas-Tan, das war ja gar keine Party, sondern Boris Johnson hat Folgendes gesagt.
When I went out into that garden, I thought that I was attending a work event.
Tja, er dachte, das sei ein Arbeitstreffen.
Tja, macht's das besser? Das macht's erheblich schlimmer. Nein.
Zumal ja auch wirklich auch die zweite Verteidigungsstrategie ist, er sagt, er sei sich nicht dessen bewusst gewesen, dass da Regeln gebrochen wurden, was natürlich wirklich sträflich ist für den Regierungschef eines Landes, der ja in erster Linie verantwortlich ist für Regeln.
Und der diese Regeln ja auch mit aufgestellt hat. Und ich denke jetzt mal über ihn hinaus, über seine Partei hinaus. Das sind in dem Fall muss man sagen Gestalten oder Menschen, die etwas befördern, was hochgefährlich ist für das friedliche Zusammenleben von Menschen, für die Demokratie, nämlich einen enormen Politikverdruss schüren und mit dazu beitragen, dass zum Beispiel Rechtsradikalismus, Populismus, Rechtsextremismus an Boden gewinnt. Wir haben vorhin von Frankreich gesprochen und wo das diese Gefahr ja auch droht und das finde ich persönlich wirklich unverzeihlich. Und wenn die Tories sich nicht seiner entledigen würden, das fände ich noch schlimmer, weil das wären ja noch mehr Leute, die das hinnehmen würden. Also
eins muss man der britischen Politik lassen. Sie ist ja nicht zimperlich, mit eigenen Leuten auch hart ins Gericht zu gehen, sie dann auch auszutauschen, wenn man ihnen den Erfolg nicht mehr zutraut. Also gibt verschiedene Kommentatoren, die sagen, es sei jetzt eigentlich keine Frage mehr, ob er gehen müsse, sondern nur noch, wann er gehen müsse. Wir werden das mal weiter beobachten, was da in Großbritannien heute und auch in den nächsten Tagen passiert. Ferdows Verrudas-Tan, an dieser Stelle sage ich danke für Ihre Beobachtung und Ihre Themen und Thesen und Gedanken zu diesem Tag.
Ich habe zu danken für die Einladung und dafür, dass ich hier mit Ihnen sprechen durfte.
Ja, und ich danke nochmal doppelt, dass Sie unseren kleinen Versuch hier mitgemacht haben im Deutschlandfunk Kultur. Ich aus dem Homeoffice, ich hoffe, es war akustisch soweit in Ordnung. Also wir sind jetzt pandemiesicher und ich grüße nach Köln und wünsche einen schönen Tag.
Ich grüße nach Berlin ebenfalls. Dankeschön, Herr Frenzel.
Tschüss.
Tschüss.